Willkommen zu einer neuen Folge des C'est la vie Podcasts. Ich habe heute wieder eine neue Anbieterin aus dem Vulva-Shop hier zu Gast, die Regina von Wild Woman Underwear. Wild Woman Underwear macht nachhaltige Unterwäsche, die schön, aber auch bequem ist. Und ich bin ganz gespannt, heute mit dir ein bisschen darüber zu quatschen, wie die Idee entstanden ist, was genau das Produkt ist und wie so dein Zugang zur Unterwäsche ist. Hallo Regina, freut mich, dass du da bist.
Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Regina und komme aus Berlin und bin auch gebürtige Berlinerin und habe jetzt meine eigene nachhaltige Unterwäschemarke für Frauen gegründet, Wild Woman Underwear. Und du hast das ja gerade schon so schön gesagt, die Unterwäsche soll nicht nur schön aussehen, sondern sie soll auch vor allem bequem sein und das Tragegefühl der Frauen, die die Unterwäsche dann auch tragen, ja wirklich maximieren. Das ist bei mir, das steht bei mir im Fokus und vor allem auch, das werden wir, glaube ich, jetzt auch im Gespräch später nochmal aufnehmen. Was mir vor allem auch wichtig ist bei der Marke, ist, wie Frauen dargestellt werden. Und ich glaube, dass häufig der Fokus darauf liegt, Frauen ja auf eine sehr sexuelle Art und Weise darzustellen. Und meiner Meinung nach ist Unterwäsche ein Produkt, das eine Funktion erfüllt. Und bei dieser Funktion geht es primär nicht darum, jemanden zu verführen, sondern Tag ein, Tag aus sich wohlzufühlen und diese Unterwäsche zu tragen, damit der eigene Intimbereich sozusagen bedeckt ist. Und das möchte ich gerne in den Fokus bringen, die Funktion von Unterwäsche und nicht so sehr dieses, wie Frauen damit andere, im besten Fall Männer, verführen können.
Genau. Ja, ich denke vor allem im Unterwäschebereich ist ja immer ganz stark dieser Male Gaze, nennt man das doch, also quasi wie Frauen aus dem Blickwinkel von einem Mann, aber im Endeffekt ist Unterwäsche ja etwas, was wir auch täglich tragen und wo wir uns drin wohlfühlen müssen, damit wir auch quasi unseren Tag hinter uns bringen können. Und ich finde das ja sehr, sehr schön, wie ihr das auch grafisch macht und bildlich macht und mit euren Unterwäschen auch in der Bildsprache sehr eben dieser Hypersexualisierung sozusagen entgegenwirkt. War das für dich ganz klar, dass du, also wie überhaupt, also war das klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest von Anfang an? Also quasi war das dein Hauptfokus auch in der Gründung? Mhm.
Also bei mir lag der Hauptfokus am Anfang tatsächlich auf dem Komfort, wenn die Unterwäsche getragen wird. Und ich persönlich hatte das Problem, dass Unterwäsche aus meiner Meinung heraus sehr, sehr unbequem war. Also die Styles, die ich hatte, die waren so knapp geschnitten, dass zum Beispiel die Vulva nicht vollständig bedeckt ist oder dass die Unterwäsche so zwischen den Vulvalippen stecken bleibt. Ja, das passiert ja häufig. Oder dass zum Beispiel dieser Teil, der an der Vulva liegt, dass der so knapp geschnitten ist, dass der Ausfluss nicht in der Unterwäsche in dem Bereich liegt, sondern so ein bisschen verteilt ist. Und das hat bei mir zumindest über den Tag hinweg ja sehr viel Unwohlsein ausgelöst. Und ich konnte immer nicht so richtig verstehen, wie kann das sein? Ja, wie kann denn so ein Kleidungsstück nicht so designt werden, wie es sozusagen anatomisch sinnvoller ist? Und ich glaube, ich bin eher aus der Brille herausgegangen und habe versucht, das Produkt so zu designen, wie ich es gerne hätte, um mein Tragegefühl zu verbessern. Und im Laufe der Zeit habe ich dann aber doch schnell auch festgestellt, dass ich glaube, diese Gedanken hatte ich schon immer in mir drin, aber ich habe sie nie so richtig mit der Unterwäsche verbunden oder nicht so richtig artikuliert. Aber dann hat es sehr, sehr schnell Sinn für mich gemacht, dass das eigentliche Problem, und das sehe ich so, ist, dass die Unterwäsche nicht aus dem Blickwinkel der Frau designt wird, so wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, sondern dass die meisten Unterwäschehersteller darauf achten, wie Unterwäsche auf den Mann, also so aus auch ganz klischeehafter Sicht wirkt, ne? Also ich will auch nicht damit sagen, jeder Mann hat immer diese gleichen Vorstellungen und will, dass Unterwäsche immer rot ist mit Spitze und mit Glitzersteinchen, ne? Aber so wird ja so ein bisschen bei den meisten Unterwäscheherstellern designt. Das sieht man dann auch immer, wenn Valentinstag ist oder Weihnachten, ne, dann wird immer so das Klischee total verstärkt. Und dann habe ich für mich realisiert, nee, eigentlich geht es doch bei der Unterwäsche darum, wie die Frau sich fühlt und nicht wie ein Dritter sich fühlt, wenn er die Frau in der Unterwäsche sieht. Und deswegen habe ich dann auch ganz bewusst entschieden, okay, ich will, dass die Models normal aussehen, dass die Körper nicht retuschiert werden. Ich will, dass die Models auch also so divers wie möglich sind. Ne? Ich bin mir auch bewusst, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich denke schon, dass wir einen ganz guten Beitrag dazu leisten, dass es so ein bisschen wegkommt von, es ist die blonde, schlanke Frau und die regelt sich auf dem Bett und sieht total verführerisch aus und alle anderen Frauen, die sind irgendwie nicht existent, ne, in der Werbung. Und genau, deswegen habe ich das schon relativ bald auch in den Fokus genommen, aber so von Anfang an hatte ich eigentlich eher nur das Produkt im Kopf, als ich gegründet habe. Ja.
Also es hat sich auch weiterentwickelt. Und du bist ja eigentlich, und das hätte ich mir auch nicht gedacht, weil ich meine, Unterwäsche zu machen, stelle ich mir auch kompliziert vor, aber du bist eigentlich auch Ex-Unternehmer. Also ich war auch lange in der Unternehmensberatung, ist eigentlich auch Ex-Unternehmensberaterin. Wie bist du zu diesem Switch gekommen und was hat es auch mit dir gemacht? Weil ich stelle es mir, also Unternehmensberatung ist ja sehr spezifisch und dann kommt man in Unterwäscheherstellung und das ist dann doch schon, also wenn man nicht irgendwie gelernte Schneiderin ist, wahrscheinlich eine ganz krasse Erfahrung. Also wie war das bei dir?
Ja, witzigerweise habe ich eher das Gefühl, dass ich in der Unternehmensberatung ganz breit unterwegs war und natürlich hast du irgendwann im Verlauf der Zeit einen Fokus auf eine Industrie oder eine Funktion, aber ja so im Allgemeinen kannst du ja eigentlich überall hin, weil es geht ja nur darum, Probleme zu lösen und in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden ja, Probleme zu lösen. Und natürlich hilft dann manchmal Expertise, aber die musst du nicht selbst unbedingt haben. Du musst einfach Experten mit reinholen können. Und jetzt mit der Gründung dieser Marke habe ich das Gefühl, ich muss mich so sehr spezialisieren, weil es ja erstmal nur dieses eine Kleidungsstück ist und mich dann so sehr in diesen ganzen Textilbereich einfuchsen, dass ja, ich glaube, es hat geholfen, dass ich da so ein bisschen leidenschaftlich herangegangen bin und nicht viel vorher überlegt habe. Denn wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mir da vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich dann zur gleichen Entscheidung gekommen wäre, weil es ist doch schon kompliziert, wie du das jetzt auch schon gesagt hast. Du musst ja irgendwie erstmal herausfinden, wie überhaupt Kleidung hergestellt wird. Du musst wissen, mit wem du dann zusammenarbeitest, wer das für dich umsetzt. Ich habe keinen Hintergrund in Mode oder Schnitttechnik oder irgendwas in der Richtung und ich musste mir da schon viel aneignen, aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, ne? Und im Gegensatz zur Unternehmensberatung habe ich jetzt diesen Fokus, den ich vorher eigentlich nicht hatte, weil ich ganz breit unterwegs war.
Genau. Ja, cool. Also ich meine, da musst du dir ja alle Kontakte from scratch nochmal aufbauen und zu wissen, wo man da startet, wen man da anruft, mit wem man da spricht. Dann gibt es ja in jeder Industrie auch irgendwie so eigene Art und Weise, wie man miteinander spricht. Und deswegen finde ich das auch herausragend eigentlich, dass du gesagt hast, du möchtest nicht nur Unterwäsche für Frauen machen, die bequem ist, sondern auch vor allem nachhaltige Unterwäsche. Das ist ja quasi, du hast ein quasi krasses Problem, dieses Unterwäsche soll bequem sein und du löst das und gleichzeitig auch dann den Nachhaltigkeitsaspekt, vor allem in der Textilindustrie, wo leider noch wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen überhaupt nicht nachhaltig sind. Und da musst du quasi nicht nur die neuen Kontakte, sondern die finden, die nachhaltig waren. Ja, wie war das so und warum ist dir eigentlich Nachhaltigkeit so wichtig?
Ja, also ich glaube, auch für mich war das persönlich eine Entwicklung, die hat über viele Jahre stattgefunden und ich bin auch überhaupt nicht irgendwie am Ende angekommen, aber ich bin also in vielen Bereichen habe ich mich ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Ja, also eigentlich hat es damit angefangen, dass ich irgendwann aufgehört habe, Fleisch zu essen und mich mehr vegetarisch ernährt habe. Dann habe ich irgendwann aufgehört, Fast Fashion zu kaufen und habe ganz viel Secondhand-Kleidung gekauft. Und ich glaube, so habe ich dann langsam Bewusstsein für mich entwickelt, dass Nachhaltigkeit ja kein Nice-to-have ist, sondern ein Muss. Und ich dachte, egal welches Unternehmen ich gründen würde, wäre Nachhaltigkeit das Fundament. Es ist nicht so, als ob ich dann irgendwie was mache und dann versuche ich hinterher, das mal nachhaltiger zu gestalten, sondern ich hätte das für mich selbst nicht starten können, wenn ich nicht wüsste, okay, das ist jetzt wirklich die nachhaltigste Variante, die ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt umsetzen kann. Das war mir einfach wichtig aus, glaube ich, so meinen eigenen persönlichen Überzeugungen.
Das ist so interessant auch, weil wir werden ja oft bei Woolworshop auch gefragt bezüglich der Nachhaltigkeit der Produkte. Und wir können auch mit gutem Gewissen sagen, dass wirklich alle Produkte bei uns im Shop auch quasi Nachhaltigkeit als, wie du sagst, Fundament, als Grundstein mit dabei haben. Aber wir haben das nie so explizit irgendwie auch von den Frauen jetzt oder von den Female Creators im Woolworshop verlangt. Aber wirklich eigentlich alle von ihnen, so wie du auch, kommen direkt mit dem und es ist nachhaltig. Und da sieht man einfach wieder, finde ich auch stark, wie anders oft Frauen oder nicht Cis-Männer an Businesses oder an quasi, ich baue mir ein Business auf, rangehen. Da ist nicht so, ja, ich starte mal und dann später mache ich das nachhaltig, sondern die meisten, und das sind viele bei uns, die auch gerade erst frisch gestartet haben, beginnen damit zu sagen, so, hey, ich möchte das machen und ich schaue mir gleich an, wie kann ich das nachhaltig machen und mache jetzt lieber direkt am Anfang die Extrameile. Und es gibt, wie du sagst, immer mehr Wege, das noch nachhaltiger zu gestalten.
Ja, und ich muss auch gestehen, ich glaube, so beim Endkonsumenten ist sowas wie Verpackung und Versand ganz präsent. Aber wenn du im Textilbereich unterwegs bist, dann ist zumindest aus meiner Sicht und nach meiner Einschätzung die Herstellungs, also die Form der Herstellung, das ist eigentlich das Ausschlaggebendste, ob ein Produkt aus meiner Sicht nachhaltig gelten sollte oder nicht. Und auch da ist, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber der Anteil von Fabriken, die offiziell zum Beispiel zertifiziert sind, dass sie über den Mindestlohn zahlen, liegt vielleicht irgendwie bei 5% weltweit. Also es gibt unheimlich wenige Fabriken, die eigentlich unter dem Mantel Nachhaltigkeit gelten könnten. Aber trotzdem gibt es eben bessere Fabriken und schlechtere Fabriken, ja, weil manche Fabriken, die lassen sich eben nicht zertifizieren, weil es auch teuer sich zu, weil es teuer ist, sich zertifizieren zu lassen. Aber trotzdem zahlen die zum Beispiel einen Mindestlohn in einem Land, was dann zu einem besseren Leben verhilft als ein Mindestlohn in einem anderen Land, ja, einfach weil da ja auch viele politische Gesichtspunkte mit hineinspielen. Und ich finde, darauf zu achten, ist eigentlich das, was am wichtigsten ist als Endkonsument, aber auch am schwierigsten als Hersteller, weil das habe ich gelernt, das ist nicht sozusagen markengetrieben, sondern produktionsgetrieben. Also ich kann mir als Marke nicht unbedingt aussuchen, mit welcher Fabrik ich zusammenarbeiten will, weil die, vor allem am Anfang, weil die Mindestbestellmengen so hoch sind, dass die meisten eigentlich kein Interesse haben daran, mit mir zusammenzuarbeiten als kleine Marke. Und wenn ich dann auch noch dahergehe und sage, und übrigens, ich möchte auch noch, dass ihr diese 10 Punkte erfüllt, über den Mindestlohn bezahlen, einen super Arbeitsplatz haben, Sicherung bei Krankheit, Ausfällen und so weiter und so fort, ja, dann hast du am Ende keine Fabriken mehr, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Und diese extra Meile zu geben, wie du das vorhin auch gesagt hast, und da dann nochmal zu gucken, okay, was ist die beste Option? Welche Fabrik erfüllt zumindest einen Großteil der Anforderungen, die ich als nachhaltige Marke habe? Und welche erlaubt es mir, Mengen zu produzieren, die am Anfang eben geringer sind? Das ist auf jeden Fall mehr Arbeit und auch mehr Kosten, auf jeden
Ja,
Fall.
echt sehr, sehr cool, dass du dazu committed warst. Wie war es dann so, als du das erste Muster so in der Hand gehalten hast oder dass du es anprobiert hast? Wie war
Ja, das war tatsächlich, würde ich sagen, einer der aufregendsten Momente in dem letzten Jahr, weil vorher natürlich ja viel nur in meinem Kopf war oder auf Papier oder wenn ich das Material gesampelt habe, dann habe ich ja irgendwie so ein 5 mal 5 cm Stück bekommen und das habe ich dann mal angefasst. Ja, aber kannst du ja trotzdem nicht vorstellen, wie sich das dann am Körper anfühlt und ob das dann den eigenen Anforderungen entspricht. Und ich weiß noch, ich habe mit der mit der Schnittmacherin, mit der ich aus Berlin zusammengearbeitet habe, die hat die ersten Prototypen ganz rough geschnitten oder genäht. Die ist eigentlich nur Schnittmacherin, aber kann so ein bisschen, konnte so ein bisschen nähen. Und ich weiß noch, als ich dann zu der Anprobe gekommen bin mit einer Freundin und die Teile gesehen habe, war ich war so nervös und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sieht das jetzt alles aus? Und am Ende war es dann eigentlich echt fein. Es war so 80% da, wo es sein sollte. Sie muss natürlich ein paar Änderungen machen, das Material muss man nochmal anpassen. Aber so in der Beratung ist halt 80% echt viel. Und die letzten 20% sind natürlich auch nochmal wichtig, richtig hinzubekommen. Aber das war ein super Erfolgserlebnis. Und einfach zu sehen, okay, wow, das, was ich mir überlegt habe, das ist jetzt Realität und das existiert jetzt physisch. Das war richtig cool. Aber ich habe dann trotzdem mit der Fabrik aus Portugal weitergearbeitet beim Sampling. Und ich glaube, nach 3 Runden hatten wir dann die meisten Styles finalisiert und das war echt immer das schönste Gefühl eigentlich.
Und was war so die größte Herausforderung, würdest du jetzt sagen, so seitdem du dein Unternehmensberaterinnen Alltag verlassen hast und jetzt quasi als Gründerin unterwegs bist? Was ist so die größte Herausforderung bis jetzt?
Ja. Also ich finde, die Herausforderungen, die haben sich immer so verschoben, je nachdem, in welcher Phase ich war. Und ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr fand ich das so fürchterlich herausfordernd, das richtige Material und die richtige Fabrik zu finden. Aus den genannten Punkten, dass die meisten einfach sehr, sehr große Mengen vertreiben wollen und dann nicht mal irgendwie so 2 Meter an dich verschicken wollen, damit du die 2 Meter mal ausprobierst. Und du musst ja sozusagen für jeden Meter zahlen und du musst ja dann natürlich auch damit klarkommen, dass du etliche Meter kaufst und die dann nicht benutzt, wenn das Material zum Beispiel nicht deinen Anforderungen entspricht. Und da dann jemanden zu finden, der die kleinen Mengen in der Komposition hat, wie du sie willst, das war unfassbar anstrengend und frustrierend. Aber als das dann alles geklappt hat, ist das jetzt schon wieder passé. Und ich würde sagen, eigentlich das, was mich am meisten herausfordert, jetzt auch im Alltag, ist die Zeit, weil ich noch einen Sohn habe und unser Sohn zwar jetzt auch in der Kita ist, aber trotzdem dann ab Nachmittag ja natürlich zu Hause ist. Und manchmal brauche ich einfach mehr Zeit, um das, was ich sozusagen alles im Kopf habe, umzusetzen. Und die Zeit habe ich dann aber de facto nicht. Und da dann für mich zu priorisieren, okay, was muss ich jetzt von den ganzen Ideen, die ich habe, streichen? Oder wie kann ich mir Hilfe holen, um zum Ziel zu kommen? Das ist gerade eine Riesenherausforderung für
Ja, und vor
mich.
allem in so einer frühen Phase, wie kann ich mir Hilfe holen, ohne dass ich gleich jemanden einstellen muss? Weil das ist ja das,
Ja.
was am Anfang, wenn man alleine ist, und ich weiß das, ich war auch fast ein Jahr alleine eigentlich mit
Ja.
Photoshop, ist das richtig, richtig schwer, weil ich war genau dort, wo du, glaube ich, bist, weil, oder noch schlimmer eigentlich, weil bei mir irgendwann, ich habe einfach so, ich bin so, ich habe damals Gott sei Dank cooles Netzwerk so an Mentorinnen gehabt, die mir ein bisschen unterstützt haben. Und damals bin ich zu meiner ehemaligen Chefin, der Maria, hingegangen und habe gesagt: Maria, ich kann nicht mehr. Es sind so viele Sachen zu tun und ich komme nicht, ich weiß nicht mehr, welche Baustelle ich als erstes angehen soll. Es ist überall Feuer und hin. Und dann hat sie gesagt: Ja, du musst schauen, dass du jemanden findest, mit dem du das gemeinsam machen kannst. Und das habe ich jetzt Gott sei Dank mit der Marlene und mit dem Clemens gefunden. Aber wie gesagt, ich habe es auch ein Jahr lang gemacht und ich verstehe es auch und es macht auch Sinn, dass man das, solange man es allein irgendwie schafft, auch alleine macht, weil es natürlich deine Firma in einer kritischen Situation ist und du jetzt wahrscheinlich alle materiellen Resources ins Produkt und in die Vermarktung erstecken musst, oder?
Ja. Nee, genau. Und deswegen ist das ja dann umso schwieriger, ne? Weil du am Anfang hast du ja noch nicht den riesen Umsatz, geschweige denn Gewinn, dass du jetzt einfach mal hin und her gehen könntest und all die Sachen einkaufen könntest. Und gleichzeitig ist dann die eigene Zeit so limitiert. Und ich bin auch auf jeden Fall an einem Punkt, an dem ich mir überlege, ob ich das nicht lieber auch mit jemandem zusammen machen sollte, weil ich sehe mich genau in der Beschreibung, die du gerade von dir im ersten Jahr gemacht hast, diese Feuer überall und wirklich zigtausend Baustellen von irgendwie Produktentwicklung zu Marketing, zu Steuern und Buchhaltung und Gründung und Rechtliches. Also das ist echt Wahnsinn, wie viele Themen auf
Da aber
einen.
Gründerin zukommen. Ja, und ich meine, Ich denke mir das auch oft so, man wird dann selbst irgendwie zum Bottleneck. Quasi, man haltet sich dann selbst auch quasi ein bisschen zurück, weil man könnte eigentlich schon viel mehr Sachen machen, wenn man nur mehr Zeit hätte. Ne? Und das
Ja.
habe ich mir einmal gedacht, mein, ich habe dann erst mal gesagt, ich will, was brauchst du denn? Hat sie gesagt, und ich habe gesagt, ich brauche mehr Zeit. Und ich sage, ist ja so viel, das ist keine Option, es gibt nicht mehr Zeit. Weil was ich brauche, ist quasi eine neue Person, die auch arbeitet, weil es gibt einfach nicht die Möglichkeit, sich selbst zu teilen und mehr zu arbeiten. Und das ist ganz, ganz interessant auch für, finde ich, ein total spannendes Thema auch für Gründerinnen so, wann ist denn eigentlich dann der Zeitpunkt, wo du das entscheidest und wo du das machst? Und ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort. Das muss man irgendwie für sich selbst wissen. Was machst du denn, damit du dich auch entspannst? Was ist dein Ausgleichsding zu dem ganzen Wahnsinn?
Ja, also ich bemühe mich schon unter der Woche auch, immer mal wieder Sport zu machen. Ich hatte vor allem in der Schulzeit und auch in der Studienzeit habe ich immer irgendeinen Sport gemacht und das hilft mir, mich so ein bisschen abzulenken. Aber klar, so in der Selbstständigkeit ist gefühlt Sport das Erste, was von der Liste gestrichen wird, ne? Ob ich jetzt irgendwie noch die zig E-Mails rausschreibe, die ich geplant hatte, oder ob ich jetzt eine Runde laufen gehe, dann fällt das Laufen schnell mal weg. Aber ich habe eben auch das Glück, meinen Sohn zu haben, den ich über alles priorisiere. Das heißt, wenn er zu Hause ist und wenn wir Wochenende haben, dann verbringe ich Zeit mit ihm, dann machen wir was gemeinsam und er ist auch gerade in so einem tollen Alter, wo, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Zeit mit ihm schon alle Sorgen vergessen lässt, ja, weil er ist ja so in seiner eigenen Welt und der fühlt ja die Emotionen so stark, wie sie jetzt in dem Moment sind. Und das hilft mir dann total, irgendwie erstmal komplett zu vergessen, dass ich irgendwelche Buchhaltungsprobleme habe oder irgendwas im Marketing nicht läuft oder was weiß ich. Also von dem her würde ich sagen, das ist mein größter Ausgleich, ihn zu haben und ja, einfach mit ihm Zeit zu verbringen.
Urschön, urschön. Und jetzt haben wir schon sehr viel über die Herausforderungen gesprochen und schon auch über das erste Unterwäscheset, das du in der Hand hattest. Aber kannst du vielleicht noch, gibt es irgendwie einen Moment, wo du sagst, oder eine Anekdote, wo du sagst, so, das war einfach für dich der schönste Moment, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
Es gab so viele kleinere Momente, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Moment herauspicken müsste, dann wäre das wahrscheinlich das Fotoshooting, das wir im Juli hatten, beziehungsweise so die Tage drumherum. Denn was de facto passiert war, war, dass ich die Samples, die wir ursprünglich finalisiert haben, die finalisierst du ja nur in einer Größe. Und dann nimmt die Fabrik dieses Sample und gradiert das auf die weiteren Größen. Und ich hatte dann keine Zeit mehr, die Größen zu gradieren, zu testen und dann nochmal zu schauen, ob da irgendwas angepasst werden muss fürs Shooting. Das heißt, es kam sozusagen, ich hatte das Shooting vorbereitet, wir hatten 12 Models, eine Fotografin, einen Videograf. Das war also eigentlich ein Riesending für mich. Und diese Samples waren dann unterwegs in all den Größen und ich hatte sozusagen keinen Puffer mehr, wenn jetzt irgendwas nicht passt. Und ich weiß noch, wie nervös ich war. Das war bestimmt eigentlich mit Abstand so der größte Stress Zeitpunkt für mich. Ich weiß gar nicht, warum ich so krass nervös war, aber ich dachte, jetzt ist dieses Riesenshooting geplant und alles muss irgendwie stehen. Und als ich dann dieses Paket ausgepackt habe und die Teile gesehen habe, zum Teil so in den größeren Größen, dachte ich, um Gottes Willen, ob das alles gut passt. Und dann kamen aber die Models und ich hatte so ein Fit-Testing vor dem Shooting zu Hause vorbereitet und allen hat alles gepasst. Und zum ersten Mal habe ich dann die Unterwäsche in den ganzen Styles, in den ganzen Größen an Menschen gesehen. Und das war so eine Riesenerleichterung. Und es war so schön, sie zu sehen und auch zu sehen, wie die meisten reagiert haben. Ja, wie toll die Unterwäsche saß und wie weich sich das Material angefühlt hat. Und das ging dann natürlich im Shooting weiter mit irgendwie tollerem Setting. Aber diese ganze Zeit, das war, glaube ich, bisher echt das schönste Erlebnis, irgendwie die Unterwäsche final zu sehen an diesen ganzen unterschiedlichen Personen, und die dann auch happy darin zu sehen. Das war echt cool.
Urtoll.
Ja.
Urteil. Also ich verstehe das voll. Also das war bei uns auch, wo wir das erste Shooting gehabt haben, wo das erste Mal alle Menschen so zusammenkommen. Man sieht eigentlich alles so live. Ist auch wirklich besonderer Moment. Danke auf jeden Fall für das nette Gespräch und ich hoffe auch, dass du in dem ganzen Wahnsinn entweder noch ein bisschen Zeit findest, die noch ungenutzt ist, die du investieren kannst, oder bald auch jemand findest, mit dem du das gemeinsam machen kannst.
Ja.
Beziehungsweise wir hoffen natürlich auch, dass wir von Vulvashop da ein bisschen ein Partner sein können. Und das ist ja die Idee auch, dass wir für die Women Creators auch ein bisschen ein Netzwerk bieten, sich mit anderen zu vernetzen, weil selbst wenn man jetzt niemanden im eigenen Unternehmen hat, einfach jemanden zu haben, der sagt, hey, schau, mir ist es vor ein paar Monaten genau gleich gegangen wie dir. Das tut manchmal so gut, das zu sehen, weil das ist ja genau das, was man auf Insta und in diesem ganzen Girlboss-Thema nie wirklich sieht, die Struggles. Und auch ein großer Teil in dem Podcast. Deswegen danke auch nochmal, dass du so offen über deine Herausforderungen angesprochen hast. Und ich bin mir sicher, es gibt da ganz viele Menschen, die aus dieser Podcast-Folge genauso wie ich super motiviert rausgehen und denken, ja, schau, ich bin mit dem, was ich mache, nicht alleine und I can do it. Danke auf jeden Fall fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Ja, ich freue mich auch total auch über unsere ja, Kooperation und ja, ich bin auch total dankbar fürs Gespräch. Es macht immer wieder Mut, auch mit anderen zu sprechen, die das ähnlich fühlen oder gefühlt haben und zu wissen, es geht voran und genau, es ist einfach nur dran geblieben werden, ja.
Ja, dranbleiben. Super, danke euch fürs Zuhören. Damit hören wir uns dann in 2 Wochen wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Danke!